Im Folgenden hören Sie die deutsche Übersetzung der Freitagsansprache seiner Heiligkeit des fünften Khalifen Hazrat Mirza Masroor Ahmed, möge Allah sein Helfer sein. Im Original gehalten auf Urdu.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Vor dem Ramadan lief in den Freitagsansprachen die Erzählung der Militäraktionen des heiligen Propheten. In diesem Kontext hatte ich die Ereignisse aus der Schlacht von Uhud geschildert, was auch die Vita und Lebensweise des heiligen Propheten zum Thema hatte. Heute werde ich auch hierüber sprechen. In einer Überlieferung kommt vor, dass die Mutter von Hazrat Sa'd bin Mu'az zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam kam. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam saß auf dem Pferd, während Hazrat Sa'd bin Mu'az die Zügel des Pferdes hielt. Als Hazrat Sa'd sie sah, sagte er zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam: O Gesandter Allah sallallahu alaihi wasallam, es ist meine Mutter. Er sallallahu alaihi wasallam sagte: Heiße sie willkommen. Er hielt ihretwegen sein Pferd an, bis sie so nah herantrat, dass sie den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam sehen konnte. Er bezeugte ihr seine Kondolenz zum Martyrium ihres Sohnes Hazrat Amr bin Muaz, wo erwiderte sie: Da ich nun euch, sallallahu alaihi wasallam, wohlbehalten und sicher gesehen habe, sind mein Unglück und meine Trauer hinfort. Der heilige Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagte zur Mutter von Sa'd: O Mutter von Sa'd, ihr sei frohe Kunde und bringe auch den Familienangehörigen aller Märtyrer die frohe Kunde, dass all ihre Verstorbenen im Paradies einander genossen sind. Und alle haben sie für ihre Familienmitglieder beim hocherhabenen Gott Fürbitte getan. Sprich, diese Märtyrer, sie haben vor Allah, dem Hocherhabenen, auch Fürbitte für ihre Familienmitglieder geleistet. Hazrat Sa'd, die Mutter von Sa'd, sagte: O Gesandter Allah, sallallahu alaihi wasallam, wir alle sind zufrieden in der Zufriedenheit Gottes und fröhlich. Und wer kann schon nach dieser frohen Kunde noch über sie weinen? Welch Rang haben nur ihr Glaube und Zufriedensein in der Zufriedenheit Allahs gehabt? Danach bat sie ihn: O Gesandter Allahs, sallallahu alaihi wasallam, betet für die Hinterbliebenen aller Märtyrer. Darauf betete er, sallallahu alaihi wasallam, für die Familienmitglieder aller Märtyrer und sagte dabei die folgenden Worte: Allahumma azhib huzna qulubihim wajbur musibatahum wa ahsin al-khalafa ala man khulifu. O Allah, nimm hinfort aus ihren Herzen die Trauer und den Schmerz, beseitige ihre Leiden, und wer die Nachfolger der Märtyrer sind, mache sie zu ihren besten Nachfolgern. Die Darangabe der Leute Medinas erwähnend, sagt Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu: Als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam aus dem Feld von Uhud zurückkam, gingen die Frauen und Kinder Medinas zum Empfangen raus aus der Stadt. Die Zügel der Kamelstute, auf der der Gesandte Allahs saß, hielt ein alter und tapferer Ansari-Gefährte namens Saad bin Muaz und lief stolz davor her. In der Nähe der Stadt sah er seine greise Mutter kommen, deren Sehkraft mittlerweile sehr nachgelassen hatte. In der Schlacht von Uhud wurde auch ein Sohn von ihr getötet. Die Greisin hatte den grauen Star bekommen und ihre Sehkraft war bereits schwach. Sie stellte sich vor die Frauen und begann sich umzuschauen. Und sie fing an herauszufinden, wo der edle Gesandte sallallahu alaihi wasallam sich denn befand. Saad bin Muaz dachte, seine Mutter würde einen Schock erleiden, wenn sie die Nachricht des Martyriums ihres Sohnes mitbekommt. Deshalb wünschte er sich, dass der edle Gesandte sallallahu alaihi wasallam sie ermutigt und tröstet. Deshalb, sobald sein Blick auf seine Mutter fiel, sagte er zum edlen Gesandten sallallahu alaihi wasallam: O Gesandter Allahs sallallahu alaihi wasallam, meine Mutter. O Gesandter Allahs, meine Mutter. Also zweimal sagte er, dass seine Mutter kommt. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hielt dort an und sagte: Verehrteste, es ist sehr zu bedauern, dass einer deiner Söhne in diesem Krieg gefallen ist. Die Augen der Greisin waren schwach, weshalb sie sein Gesicht nicht sehen konnte. Sie blickte umher, bis sie letztlich ihren Blick auf sein Gesicht richten konnte. Sie kam näher und sagte: O Gesandter Allahs, da ich nun euch wohlbehalten gesehen habe, so glaubt mir, dass ich dieses Missgeschick heruntergeschluckt habe. Nun schaut, mit welchem Mut jene Frau. Nun schaut, mit welchem Mut jene Frau, deren Stütze, die in ihrem im hohen Alter brach, also ihr Sohn, sagt: Wie mag der Kummer über meinen Sohn mich zerfressen? Denn wenn der Gesandte Allahs am Leben ist, werde ich diesen Kummer hinunterschlucken. Der Tod meines Sohnes wird mich nicht ums Leben bringen, sondern der Gedanke darüber, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam lebt und mein Sohn im Zuge des Schutzes des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sein Leben opferte, wird mir Kraft geben. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu fragte, ein ähnliches Ereignis erzählend, die Ahmadi Frauen: Tragt ihr die gleiche Leidenschaft für die Religion? Nachdem er dann das Ereignis geschildert hatte, machte er die Ahmadi-Frauen ansprechend auf die Verpflichtung des Tabligh, also Verkündung und Verbreitung der Botschaft des Islam, aufmerksam, indem er sagte: Das waren die Frauen, die in der Verbreitung und Verkündung des Islam Seite an Seite mit den Männern schritten. Und es waren diese Frauen, auf deren Opfer die islamische Welt stolz ist. Ihr habt auch den Anspruch, also die Frauen, die an den verheißten Messias a.s. glauben, ihr habt auch den Anspruch, dass ihr an den verheißenen Messias a.s. glaubt und dass der verheißene Messias a.s. das Spiegelbild des edlen Gesandten a.s. ist. Also seid ihr, mit anderen Worten, das Spiegelbild der Gefährtinnen des heiligen Propheten Muhammad a.s. Doch sagt wirklich, walt in euch dieselbe Leidenschaft für die Religion, wie es bei den Gefährtinnen der Fall war? Ist in euch dasselbe Licht vorhanden, wie es in den Gefährtinnen der Fall war? Sind eure Nachkommen genauso fromm, wie die der Gefährtinnen es waren? Wenn ihr darüber nachdenkt, werdet ihr euch viel weiter hinten als die Gefährtinnen vorfinden. Dann sagte er, jene Opfer, die sie ihr Leben aufs Spiel setzend erbrachten, waren Allah so liebenswert, dass Allah ihnen sehr schnell Erfolg bescherte. Das Werk, welches andere Nationen in Jahrhunderten nicht leisten konnten, haben die Gefährten und Gefährtinnen in wenigen Jahren vollbracht. Wenn also wir Fortschritte sehen möchten, müssen wir in uns auch jenen Glauben und jene Leidenschaft sowie Aufrichtigkeit und Treue entwickeln. Bestimmte Ereignisse wurden zwar bereits erwähnt, wie zum Beispiel dieses Ereignis. Dieses Ereignis wurde ja auch schon bereits in unterschiedlichen Kontexten erwähnt. Doch dies sind solche Ereignisse, die einen besonderen Zustand des Glaubens und Elan hervorrufen, wenn man sie immer wieder und in unterschiedlichen Ausführungen hört. Besonders wenn Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu diese schildert, eröffnet sich uns eine Betrachtung aus einer umfangreichen Perspektive. In dieser Hinsicht hat er, zu einer Gelegenheit Ereignisse der Frauen aus dem Frühislam erwähnend, gesagt: Das Schlachtfeld von Uhud war ungefähr 8 bis 9 Meilen von Medina entfernt. Als die Nachricht des Märtyrertodes des edlen Gesandten sallallahu alaihi wasallam Medina erreichte, gingen die Frauen hemmungslos und herzzerreißend weinend aus der Stadt hinaus. Also hemmungslos und herzzerreißend weinten sie und gingen dabei aus der Stadt hinaus und rannten zum Kriegsplatz. Die meisten Frauen erfuhren schon auf dem Weg die Nachricht vom Wohlergehen des edlen Gesandten sallallahu alaihi wasallam und blieben dort stehen. Aber eine Frau lief wie verrückt weiter, bis sie Uhud erreichte. Der Ehemann, Bruder und Vater dieser Frau wurden in Uhud getötet. Gemäß einigen Überlieferungen wurde auch ein Sohn getötet. Als sie sich dem muslimischen Heer näherte, fragte sie einen Gefährten: Wie geht es dem edlen Gesandten sallallahu alaihi wasallam? Weil der Mitteilende beruhigt darüber war, was den Zustand des edlen Gesandten sallallahu alaihi wasallam anging, antwortete er der Frau: Gnädige Frau, ich bedauere, dein Vater ist in diesem Krieg getötet worden. Die Frau sagte daraufhin: Bist du seltsam? Ich frage dich, wie es dem edlen Gesandten sallallahu alaihi wasallam geht, und du gibst mir die Nachricht, mein Vater sei gestorben? Hierauf sagte der Gefährte: Ich bedauere, dass auch dein Mann in diesem Krieg gestorben ist. Daraufhin sagte die Frau wieder: Ich habe dich nicht nach meinem Mann gefragt. Ich frage, wie es dem edlen Gesandten sallallahu alaihi wasallam geht. Hierauf sagte der Gefährte erneut zu ihr: Ich bedauere, dass auch dein Bruder in der Schlacht getötet wurde. Die Frau sagte hierauf sehr energisch: Ich habe mich bei dir nicht nach meinem Bruder erkundigt. Ich frage dich nach dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sag mir, wie es ihm sallallahu alaihi wasallam geht. Als die Leute sahen, dass sie der Tod ihres Mannes, Vaters und Bruders nicht kümmerte und sie sich nur nach dem Wohlergehen des edlen Gesandten sallallahu alaihi wasallam erkundigen möchte, erkannten sie ihre wahren Gefühle und sagten: Gnädige Frau, dem edlen Gesandten sallallahu alaihi wasallam, der edle Gesandte sallallahu alaihi wasallam ist wohlbehalten. Daraufhin fragte die Frau: Sagt mir, wo er ist. Dann ging sie rennend zu dem Platz, wo der edle Gesandte sallallahu alaihi wasallam stand. Dort angekommen, setzte sie sich vor dem edlen Gesandten sallallahu alaihi wasallam auf die Knie, nahm den Saum von ihm in die Hand und sagte: O Gesandte Allahs, meine Eltern seien für euch geopfert. Wenn ihr sicher seid, was kümmert mich es, wenn dann jemand noch stirbt? Ich habe nur euer Leben gebraucht. Wenn ihr am Leben seid, bin ich um den Tod von niemandem besorgt.
سیرت اور صحابہ اور صحابیات کے آپ سے عشق و محبت کو بیان کرتے ہوئے
رضی اللہ عنہ sagte weiter: Schaut, wie sehr liebte diese Frau den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Die Menschen haben ihr hintereinander die Todesnachricht von ihrem Vater, Bruder und Ehemann überbracht. Doch sie fragte als Antwort nur, dass ihr mitgeteilt werden solle, wie es dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam geht. Kurzum, auch sie war nur eine Frau, die dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam dermaßen Liebe zum Ausdruck brachte. Das sagt er über die Frauen aus der Zeit des Frühislam. Dann skizziert er die Geschehnisse nach der Schlacht und schreibt in Debajat Tafsirul Quran über das Leben der Gefährten und Gefährtinnen in Bezug auf die Liebe zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Als der islamische Trupp nach Medina zurückkehrte, hat sich die Nachricht über den Märtyrertod des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und die Zerstreuung des islamischen Heers bereits verbreitet. Die Frauen und Kinder Medinas sind wie Verrückte nach Uhud aufgebrochen. Die meisten hatten bereits auf dem Weg die korrekte Nachricht erfahren und sind gestoppt. Doch eine Frau aus dem Stamm Banu Dinar ist wie verrückt bis zum Schlachtfeld von Uhud vorgestürmt. Als sie wie eine Verrückte auf dem Weg nach Uhud war, hatte sie mitbekommen, dass ihr Ehemann, Bruder und Vater getötet wurden. Nach anderen Überlieferungen heißt es auch, dass ihr Sohn auch getötet wurde. Es ist wieder die vorige Überlieferung. Als sie informiert wurde, dass ihr Vater getötet wurde, fragte sie: Sagt mir, wie es dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam geht. Da die Mitteilenden beruhigt war wegen des tatsächlichen Zustandes des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam waren, hatten sie hintereinander die Nachricht über den Tod ihres Ehemanns, Bruders und Sohnes überbracht. Doch sie fragte jedes Mal: Was hat der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam getan? Augenscheinlich scheint dieser Satz, also was hat der Gesandte Allahs getan, falsch zu sein. Aus dem Grund haben die Historiker kommentiert, dass damit gemeint war, was mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam passiert sei. Sprich, sie nahmen die Bedeutung in die verkehrte Richtung. Aber die Wahrheit ist, dass dieser Satz nicht falsch ist. Vielmehr ist er nach dem Sprachgebrauch von Frauen absolut richtig. Die Emotionen einer Frau sind besonders ausgeprägt. Manchmal spricht sie die Toten wie Lebendige an, wie Lebende an, wie zum Beispiel bei sterbenden Ehemännern und Söhnen von Frauen, die von diesen Frauen zum Zeitpunkt ihres Todes auf die folgende Art angesprochen werden. Wem überlasst ihr mich? Oder, Sohnemann, wieso hast du mich im hohen Alter verlassen? In extremer Trauer, in tiefer Trauer, ist dies ein äußerst subtiler Ausdruck der menschlichen Natur. Genauso erging es dieser Frau bei der Nachricht über den heiligen Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Sie war nicht bereit, ihn als tot zu akzeptieren. Gleichzeitig konnte sie diese Nachricht auch nicht kategorisch ablehnen. Aus dem Grund fing sie an, in der tiefen Trauer fortgehend zu sagen, oh je, was hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam damit nur getan? Also wie konnte so ein loyaler Mensch damit zufrieden sein, uns einen so großen Schock zu verpassen? Als die Menschen gesehen hatten, dass sie sich nicht um ihren Vater, Bruder oder Sohn scherte, hatten sie ihre wahren Gefühle verstanden und sagten ihr, O Mutter von jenem, der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ist genauso wohlauf und unversehrt, wie du es dir wünschst. Daraufhin sagte sie, zeig mir, wo er ist. Die Leute sagten, geh nach vorn, er steht dort. Sie ist sofort dorthin gerannt, den Saum seines Kleidungsstücks gefasst und gesagt, O Gesandter Allah sallallahu alaihi wasallam, seien meine Eltern für euch geopfert. Wenn ihr unversehrt seid, dann kümmert mich der Tod von jemand anderes nicht. Er schreibt weiter, schaut, Männer haben im Krieg, die Männer haben im Krieg jenes Vorbild an Glauben gezeigt und die Frauen haben dieses Vorbild an Aufrichtigkeit gezeigt, wovon ich soeben ein Beispiel erwähnt habe. Die christliche Welt freut sich über den Mut von Maria Magdalena und ihre Gefährtinnen, dass sie versteckt vor den Feinden am Morgen zum Grab Jesu gegangen war. Ich sage zu ihnen, kommt und betrachtet die Aufrichtigen und Hingebungsvollen meines Geliebten, in welchen Umständen sie an seiner Seite standen, und in welchen Umständen sie die Fahne der Einheit Gottes hochgehalten hatten. Der heilige Prophet ist nach dem Begräbnis der Märtyrer nach Medina zurückgekehrt. Daraufhin sind die Frauen und Kinder aus der Stadt für den Empfang rausgekommen. Die Zügel der Kamelstute des heiligen Propheten hielt Sa'd bin Mu'az, Oberhaupt von Medina. Zuvor wurde dieses Ereignis bereits erwähnt und stolz lief er davor her. Und wieder kam es, und hier geht es wieder um das Ereignis der alten Frau, der Mutter von Sa'd bin Mu'az. Eine Frau in diesem Alter kann normalerweise dem Kummer und dem Gram nicht standhalten. Aber im Gegenzug sagt sie, dass der Tod meines Sohnes mich nicht umbringen werde, sondern der Gedanke daran, dass er sein Leben für den heiligen Propheten Sallallahu gab, mir Kraft spenden wird. Das ist Leidenschaft, das ist der Elan. Hazrat also Muslim sagte, indem er seine Emotionen gegenüber den Ansar ausdrückte und für sie betete, O Ansar, mein Herz, mein Leben sei für euch geopfert. Wie viel Lohn habt ihr mitgenommen? Die Heuchler der Stadt Medina und die Juden, ihre Verhaltensweise, die Reaktion von Hazrat Umar und die Entscheidung des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, darüber steht geschrieben, als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam Medina erreichte nach der Ghazwa, nach der Schlacht, begannen die Heuchler, die Muslime schlecht zu reden und meinten, der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sei darauf aus, die Herrschaft zu erobern und dass bis heute noch kein Prophet so viel Schaden erlitten hat wie er. Er selbst hat Schaden erlitten, sowohl als auch seine Gefährten. Und sie sagten, wärt ihr mit uns hier geblieben in der Stadt, wäre euch das alles nicht passiert und widerfahren. Hazrat Umar sagte darauf, verlangte nach Erlaubnis, um diese Heuchler hinzurichten. Der heilige Prophet sallallahu entgegnete, bezeugen sie denn nicht, dass es keinen Gott außer Allah gibt, dass sie La ilaha illallah sagen und dass ich sein Prophet bin, Muhammadur Rasulullah? Er sagte, letztendlich lesen sie doch, die drücken doch die Kalima, das Glaubensbekenntnis aus. Hazrat Umar sagte, warum nicht? Ja, sie machen es. Aber gleichzeitig sagte er, dass sie gleichzeitig auch heuchlerische Sachen von sich geben. Hazrat Umar sagte, aber darüber hinaus, doch sie sagen es aus der Angst vor dem Schwert. Sie bezeugen oder sie bekennen die Kalima, das Glaubensbekenntnis, nur aus Angst vor der Furcht. Und jetzt, wo die Angelegenheit deutlich wurde und ihre Herzens, was in ihren Herzen ist, offenbar wurde und Allah es aufgedeckt hat, ist es an der Zeit, sich bei ihnen zu rächen. Der Heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, mir wurde verboten, der Tod jener Menschen, jener Leute wurde mir verboten, die die Kalima, das Glaubensbekenntnis, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, gesprochen hat. Dieses Ereignis reicht auch aus, um jene sogenannten Gelehrten mundtot zu machen, die trotz dessen, dass die Ahmadis vom Herzen die Kalima, das Glaubensbekenntnis, sprechen und keinerlei Funken an Heuchelei in uns vorhanden ist, sagen diese sogenannten Gelehrten, dass Ahmadis Ungläubige seien und dass es erlaubt sei, sie zu töten und umzubringen. Und zu einigen Martyrien der Ahmadis kam es auch nur genau deswegen. Das sind die sogenannten Gelehrten. Es ist das Werk der sogenannten Lehrten, die den Islam einen schlechten Ruf verpasst haben. Jetzt möchte ich noch einmal aus Sahih Bukhari einige Überlieferungen, was ich bereits schon zuvor eigentlich ausgeführt hatte, aber zusätzlich nochmal über die Begräbnisse und das Totengebet der Märtyrer von Uhud etwas erwähnen. Hazrat Uqba bin Amir hat berichtet, dass der edle Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, 8 Jahre nach der Schlacht von Uhud das Totengebet für die Märtyrer verrichtete, wie jemand, der die Lebenden und Toten verabschiedet. Hiernach stieg er auf die Kanzel und sagte, ich werde vor euch vorangehen und werde über euch Zeuge sein und der Ort des Wiedertreffens mit euch wird der Haus, ein Fluss im Paradies, sein. Und ich kann ihn Und ihn kann ich sehen von hier aus, wo ich stehe. Über euch befürchte ich nicht, dass ihr Schirk begehen werdet, also Gott etwas gleichstellen werdet. Doch ich habe die Befürchtung, dass ihr für das Weltliche miteinander streiten werdet, gegeneinander streiten werdet. Und die späteren Geschehnisse haben auch bewiesen, dass diese Befürchtung von ihm stimmte. Hazrat Ibn Abbas überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, als eure Brüder bei Uhud den Märtyrertod starben, da setzte Allah ihre Seelen auf die Bäuche grüner Vögel. Diese flogen herab auf die Flüsse des Paradieses, aßen von dessen Früchte und ruhten sich unter im Schatten des Thrones hängenden Laternen aus Gold aus, welche unter dem Schatten des Thrones Gottes hingen. Als diese ihre Begehrte und befriedigende Nahrung zu sich genommen und getrunken haben und darauf ihre befriedigende Ruhezeit verrichtet hatten, sagten sie, wer wird unseren Brüdern mitteilen, dass wir im Paradies lebendig sind und uns Versorgung gegeben wird, damit sie nicht dem Dschihad entsagen und vom Krieg wegrennen. Dann sagte Allah, heilig ist er. Ich werde es von euch aus an sie überbringen. Dann sandte Allah diesen Vers herab, das heißt, haltet jene, die für Allahs Sache erschlagen wurden, nicht für tot. Manchmal schreiben dies manche Exegeten oder auch andere Autoren zu jedem Geschehnis. Beziehungsweise manchmal sagen auch Hadith-Überlieferer bei jeder Sache, dass dieser oder jener Vers spezifisch zu diesem Anlass offenbart wurde. Es ist aber nicht notwendig, dass der Grund für die Offenbarung dieses Verses genau diese Begebenheit war. Auch davor schon über jeden Märtyrer war es so, wie auch über die Märtyrer von Badr, die einen sehr hohen Rang hatten. Vielmehr gibt es diesen Vers auch in der Sura Al-Baqarah. Dann gibt es eine Überlieferung. Hazrat Jabir bin Abdullah berichtet, dass der heilige Prophet zu sagen pflegte: Wenn ich mich an die Märtyrer von Uhud erinnere, dann bei Gott habe ich den Wunsch, dass auch ich doch mit meinen Gefährten in dem Gebirgspass verblieben wäre. Er sagte, dass ich mit ihnen den Märtyrertod gestorben wäre. Abdullah bin Abi Farwa überliefert von seinem Vater, dass der heilige Prophet die Gräber der Märtyrer von Uhud besuchte und sagte: O Allah, fürwahr, ich als dein Diener und Prophet bezeuge, dass diese Leute Märtyrer waren. Und wer ihre Gräber besucht und bis zum Tag des jüngsten Gerichts mit dem Salam, also Friedensgruß, begrüßt, sie werden ihren Gruß erwidern. Der heilige Prophet sagte über die Märtyrer von Uhud: Das sind diejenigen, deren Zeuge ich bin. Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu fragte: O Gesandter Allahs, sind wir nicht ihre Brüder? Wir sind zu Muslimen geworden, wie diese Muslime wurden, und wir machten Dschihad, wie diese Dschihad machten. Er sagte: Ja, aber ich weiß nicht, was ihr nach mir tun werdet. Daraufhin fing Hazrat Abu Bakr an zu weinen und sagte: Können wir danach überhaupt noch am Leben bleiben? Allein durch diesen Kummer fing Hazrat Abu Bakr an zu weinen, dass deren Leben länger sein könnte als das des heiligen Propheten. Abbad bin Abi Saleh überliefert, dass der heilige Prophet am Anfang jeden Jahres die Gräber der Märtyrer von Uhud besuchte und sagte: Friede sei auf euch, weil ihr standhaft wart. Sehet, wie herrlich ist der Lohn der Wohnstadt. Der Überlieferer sagt, dass hiernach auch Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar und Hazrat Usman regelmäßig die Gräber besuchten. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib hat gesagt: In der Zeit vor seinem Ableben hat der heilige Prophet speziell das Totengebet der Märtyrer von Uhud verrichtet und betete mit sehr viel Herzschmerz für sie. Er hatte eine besondere Liebe und großen Respekt für die Märtyrer von Uhud. Einst ging er an den Gräbern der Märtyrer von Uhud vorbei und sagte: Das sind jene Leute, über deren Glaube ich Zeuge bin. Hazrat Abu Bakr fragte daraufhin: O Gesandter Allah, sind wir denn nicht ihre Brüder? Haben wir denn nicht, wie sie, den Islam akzeptiert? Haben wir denn nicht, wie sie, Dschihad auf dem Wege Gottes geleistet? Der heilige Prophet sagte: Doch, aber was weiß ich darüber, was ihr nach mir machen werdet? Hierauf fing Hazrat Abu Bakr an zu weinen und weinte sehr intensiv. Er äußerte: O Gesandter Allahs, werden wir etwa nach ihnen am Leben bleiben können? Allein schon diese Vorstellung bringt uns um. In anderen Worten. Weiterhin schreibt er: Auch die Gefährten respektierten die Märtyrer von Uhud sehr. Sie hielten die Erinnerung an den Tag von Uhud als etwas Sakrales in ihrem Herzen. Einmal nach dem Ableben des heiligen Propheten wurde Hazrat Abdurrahman bin Auf eine Iftar-Mahlzeit gebracht, die möglicherweise etwas opulent war. Ihm fiel die Zeit von Uhud ein, als die Muslime nicht mal genug Kleider oder Stoff hatten, um die Märtyrer darin einzuwickeln. Und um ihre Körper zu bedecken, schnitten sie Gras von hier und dort ab. Diese Erinnerung versetzte Hazrat Abdurrahman bin Auf in solch eine Aufregung, dass er anfing, rastlos zu weinen, sein Essen liegen ließ und aufstand, obwohl er gefastet hatte davor. Es gibt einige Überlieferungen zur Aufheiterung, die handeln von der Aufheiterung der Familienmitglieder und von dem Ausdruck der Liebe zu den Kindern der Märtyrer. Der Vater von Hazrat Bishr, Hazrat Akraba, wurde unter den Märtyrern von Uhud erwähnt. Einige haben den Namen von Hazrat Bishr mit dem Namen Bashir überliefert. Als Akraba den Märtyrertod starb, saß neben ihm sein weinender Sohn Bishr. Der heilige Prophet ging dort entlang und sagte zu ihm: Weine nicht, bist du denn nicht glücklich darüber, dass ich dein Vater und Aisha deine Mutter wird? Hazrat Bishr sagte: Doch, warum nicht, ich bin absolut zufrieden. Sein alter Name war Bahir und der heilige Prophet gab ihm den Namen Bashir. Er stotterte beim Reden, der heilige Prophet wandte die Geistheilung an auf den Mund von ihm. Das Stottern ging dann weg. Der heilige Prophet legte auch seine segensreiche Hand auf sein Haupt auf. Als er bejaht war, ergraute sein ganzer Kopf, doch die Stelle, wo der heilige Prophet seine Hand aufgelegt hatte, blieb wie üblich schwarz. Er hatte ein langes Leben. Er verstarb im Jahr 50 nach der Hijra in Palästina. Es gibt ein Ereignis bezüglich der Aufheiterung von Hazrat Jabir bin Abdullah. Hazrat Jabir bin Abdullah sagt, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam traf mich. Er sagte, O Jabir, was ist los? Wieso bist du traurig? Ich erwiderte, O Gesandter Allah sallallahu alaihi wa sallam, mein Vater ist in der Schlacht von Uhud ums Leben gekommen. Er hat Schulden und Kinder hinterlassen. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, soll ich dir nicht die frohe Kunde davon geben, womit Allah deinen Vater begegnet ist? Ich sagte, O Gesandter Allahs, sicher. Der heilige Prophet ﷺ sagte, Allah sprach mit niemandem, außer hinter einem Vorhang. Mit jedem, mit dem Allah redete, tat er es hinter einem Vorhang. Doch Allah hat deinen Vater wiederbelebt und redete zu ihm von Angesicht zu Angesicht. Allah sagte, O mein Diener, verlange von mir, sodass ich dir gebe. Er sagte, O mein Herr, bring mich wieder zum Leben, damit ich erneut in deinem Wege ermordet werden möge. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass Hazrat Abdullah zu diesem Zeitpunkt sagte, O mein Herr, ich habe nicht das Recht deiner Anbetung erfüllt. Mein Wunsch ist es, dass du mich erneut in die Welt schickst, damit ich mit deinem Propheten zusammen für deine Sache kämpfe und erneut auf deinem Weg getötet werde. Daraufhin antwortete Allah, ich habe bereits entschieden, dass wer einmal gestorben ist, nicht erneut in die Welt zurückgeschickt wird. Hazrat Abdullah bin Amr sagte zu Allah, O mein Herr, überbringe dies meinen Hinterbliebenen. Zu diesem Anlass offenbarte Allah den folgenden Vers, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Also halte jene, die für Allahs Sache erschlagen wurden, ja nicht für tot, sondern lebendig bei ihrem Herrn, ihnen werden Gaben zuteil. Wie dem auch sei, wie ich schon bereits zuvor gesagt habe, ob es stimmt oder nicht, dass dies der Grund für die Offenbarung dieses Verses war oder nicht, aber eines ist in jedem Fall sicher. Märtyrer sind lebendig, die unmittelbar nach dem Sterben schon die hohen Stufen und Ränge des Paradieses erlangen. Hazrat Khalifatul Masih IV. hatte in einer Rede den Dialog zwischen Allah und Hazrat Abdullah bin Amr im Hinblick auf das Leben des heiligen Propheten sallallahu alaihi wa sallam erläutert, wodurch verdeutlicht wurde, welche Beziehung der heilige Prophet hatte und welche Liebe die Gefährten zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wa sallam pflegten und wie sich die liebevollen Gesten Allahs ihnen gegenüber zeigten. Dies erklärend, sagte der vierte Khalif, dieses Ereignis ist angefüllt mit mannigfacher Schönheit. Aus welchem Winkel man es auch betrachtet, präsentiert es eine neue Grazie. Abgesehen von anderen Aspekten erfahren wir daraus, wie der Kontakt des heiligen Propheten sallallahu alaihi wa sallam zu seinem Herrn permanent bestand. Er erwies sich einerseits den Menschen fürsorglich und gleichzeitig verkehrte sein Herz mit dem Herrn. Eine Seite neigte sich seinen Gefährten und die andere Seite von ihm war mit dem allerhöchsten Begleiter, Allah, fest verbunden, vereinigt. Jenes Individuum, das im Zustand des Friedens so und so den obersten Horizont, also Allahs Horizont, erreichte, trennte sich sogar im Krieg nicht für einen Augenblick von ihm. Wo das eine Auge über das Schlachtfeld wachte, war das andere dem Anblick der Schönheit des Freundes gewidmet, der Schönheit des Allahs. Ein Ohr war aus Gnade den Gefährten zugeneigt und das andere war beschäftigt, von der erhabenen Engelsversammlung die süßlichen Worte seines Herrn zu hören. Die Hand war am Arbeiten, aber das Herz war bei Allah. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wa sallam ermutigte die Gefährten und Allah ermutigte ihn sallallahu alaihi wa sallam. Durch das Mitteilen von Abdullah bin Amrs Emotionen gab Allah tatsächlich ihm sallallahu alaihi wa sallam folgende Botschaft. O du, der mich am meisten liebt, sieh, welch Liebe zu dir wir in den Herzen unserer Diener eingehaucht haben, dass auch nach dem Scheiden von dieser Welt die Sorge um dich sie zerrüttet. Dort führte er, gemäß Abdullah bin Amr, das Gespräch mit Allah, dass er erneut zusammen mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wa sallam gegen den Feind kämpfen möchte. Und wie kummervoll ist es, dich im Schlachtfeld allein zurückzulassen? Für dich haben sie sogar den Wunsch nach dem Paradies aufgegeben. Ihr Paradies ist nur noch mehr, dass sie von scharfen Schwertern immer wieder zerstückelt werden, aber mit dir bleiben. Dann mit dir bleiben und dann wieder mit dir bleiben. Den Rest werde ich inshallah in Zukunft erwähnen. Beten Sie weiterhin wie für Palästina und die Welt. Die Umstände verschlechtern sich immer und mehr. Es besteht das Risiko eines Angriffs auf den Iran und dadurch der Krieg und dadurch, dass sich der Krieg ausweitet. Möge Allah gnädig sein. Im Jemen wurden einige Gefangenen freigelassen. Diese Nachricht hat man erhalten. Vielmehr, die Mehrheit wurde freigelassen, erst gestern. Beten Sie auch für die Freilassung der verbliebenen wenigen. Möge Allah die Herzen der Regierung dort für sie erweichen. Möge Allah vor allem für die Freilassung der Sadr Lajna, welche inhaftiert ist, Mittel schaffen. Nach dem Gebet werde ich auch zwei Totengebete leiten. Das erste Totengebet, um ihn zu erwähnen, ist vom geehrten Mustafa Ahmed Khan Sahib, der Sohn von Hazrat Nawab Abdullah Khan Sahib und Hazrat Nawab Abdul Hamid Begum Sahib war. Er ist die vergangenen Tage verstorben. Wahrlich, Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Er war der jüngste Enkel des verheißten Messias al-Islam. Er war der jüngste Sohn seiner, des verheißten Messias al-Islam, jüngsten Tochter Abdul Hamid Begum Sahib. So war er der jüngste Enkelsohn des verheißten Messias al-Islam. Durch die Gnade Allahs des Allmächtigen war er Musi. Im Jahr 1986 begann er seine Arbeit als Bereichsleiter der Firma Sui Northern Gas und nach Beginn seines Ruhestandes wurde er wieder zum Leiter dieser Firma. In den schlechten Umständen im Jahre 1974 drängte die Firma ihn beiseite. Also die schlechten Umstände, die Jamaat zu ertragen hatte. Sie gaben ihm keine gute Arbeit. Daraufhin ließ er sich von seiner Heiligkeit, dem dritten Kalif, Rahmatullah, beraten. Und er, Rahmatullah, sagte, die Umstände werden sich bessern. Machen Sie sich keine Sorgen, Sie werden hier bleiben. Und später zeigte Allah, der Allmächtige, auch Gnade. Und der Zustand wandte sich zu seinem Gunsten. Er sorgte sich sehr um Arme und erfüllte die Rechte seiner Verwandten. Seine Ehefrau schreibt, er hatte zwei Ehen. Die erste Ehefrau war verstorben und die zweite Ehe fand mit ihrer jüngeren Schwester statt, die bereits Kinder hatte, mit der jüngeren Schwester der ersten Ehefrau. Diese Kinder behandelte er, also aus der zweiten Ehe, wie seine eigenen Kinder. Gemäß den Anweisungen seiner Schwestern heiratete er zum zweiten Mal und auch bei der zweiten Ehe war sein Umgang hervorragend und er ging den Verpflichtungen nach. Seine zweite Frau schreibt, die zweite Frau ist die jüngere Schwester der ersten Ehefrau gewesen. Sie jüngere Frau der ersten Ehefrau. Wie ich bereits erwähnt habe, war sie davor schon mal verheiratet, die zweite Ehefrau, und hatte bereits zwei Töchter. Dann wurde sie geschieden. Sie kümmerte sich eine lange Zeit um ihre Töchter allein. Dann wurde sie jedenfalls mit ihm verheiratet. Sie schreibt, dass er auch Nicht-Muslime stets mit äußerster Freundlichkeit behandelte. Es gab ein hinduistisches Kind in Sindh. Er übernahm alle Kosten seiner Bildung, dessen Bildung, und bildete ihn so weit, bis er stellvertretender Kommissar wurde. Der Junge sagte immer, dass Mustafa Khan Sahib der Grund ist, warum er diesen hohen Rang erreicht habe. Es war Allahs Segen. Er war jemand, der sich wirklich um die armen Menschen kümmerte. Er gründete auch eine Stiftung im Namen seiner Eltern, durch den von seinem Vater vererbten Bauernhof. Er richtete neben dem Grundstück eine Klinik ein. Dort organisierte er regelmäßig kostenlose medizinische Camps. Dr. Abdul Manan Sahib, Shahid, nahm auch häufig an diesen medizinischen Camps teil. Er bat nie von außen um irgendwelche Hilfen für diese Klinik. Er finanzierte diese Klinik stets aus seinen Einkünften und finanziellen Mitteln. Er war sehr gastfreundlich. Auch sein Vater war sehr gastfreundlich. Dies hat er von ihm erhalten, von ihm geerbt. Er liebte die Kinder sehr. Er kümmerte sich stets um alle Freundschaften und Beziehungen und Verwandtschaften. Die zweite Frau berichtet, dass er ihre Töchter wie seine eigenen Töchter behandelte und für sie gesorgt hatte. Wenn er strenger zu den Kindern sein musste, um ihnen etwas nahezulegen, Dann tat er dies, aber er erklärte dies dann auch, sodass sie es nachvollzogen. Herr Dr. Khalid Taslim, sein Neffe, sagt, er war eine spirituell bereichernde Person. Er war in der Sui Northern Gas auf einer angesehenen Stelle tätig und wenn jemand Hilfe benötigte, lehnte er diese nie ab. Er kümmerte sich besonders um Arme. Herr Mirza Hanif Ahmed Saib sagte, wenn man eine arme Person zu ihm schickt, dann kümmert er sich um seine Angelegenheit auf jeden Fall. Auch hat er in Rabwa dabei geholfen, dass Butangas-Leitungen in vielen armen Haushältern eingebaut wurden. Auch hat er in Rabwa dabei geholfen, dass Butangas-Leitungen in vielen armen Haushältern eingebaut wurden, installiert wurden. Vor 35 Jahren wurde bei ihm Krebs diagnostiziert. Er musste operiert werden und es kam auch zu Einschränkungen in seinem alltäglichen Leben. Aber trotz dessen verschwand die Lebhaftigkeit nicht aus seinem Gesicht und die Fröhlichkeit. Es veränderte sich nichts in seiner Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft. Sein Freundeskreis war ebenfalls sehr groß. Auch die Gegner der Gemeinde respektierten ihn sehr und trafen sich mit ihm, da er jedem Gutes tat. Er versuchte, dass er nicht jemanden um einen Gefallen bittet, sondern dass er den anderen einen Gefallen tut. Wenn ihm jemand dann einen Gefallen tat, dann war er ihm sehr dankbar dafür. Auch ich habe diese frommen Taten in ihm gesehen. Er kümmerte sich um die Armen, war ein hervorragender Sohn, der sich mehr als alle anderen um seine Mutter kümmerte. Obwohl er der Jüngste unter seinen Geschwistern war, hat er sich wie der Älteste verhalten. Die Aufgabe, sich um das Erbstück zu kümmern, übergab seine Mutter, Frau Saibzadi Nawab Amtul Hafiz Begum Saiba, primär ihm. Um die organisatorische Angelegenheit kümmerte er sich so gut, dass er für einen enormen Aufstieg des Grundstücks des Bauernhofs sorgte. Deshalb vertrauten seine Geschwister ihm auch sehr. Des Weiteren kümmerte er sich auch sehr gut um die Arbeiter des Hofs. Wie dem auch sei, er war ein sehr guter Ehemann und ein sehr guter Sohn, ein hervorragender Vater und Bruder. Möge Allah der Allmächtige ihm vergeben und gnädig sein. Das zweite Totengebet in Abwesenheit handelt von Herrn Dr. Mir Daud Ahmed Sahib, der in Amerika lebte. Er verstarb in den vergangenen Tagen. Wahrlich, Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Er war der Sohn von Herrn Dr. Mir Mushtaq Ahmed Saib und Frau Bilkis Begum Saiba. Seine Heirat fand mit der ehrenwerten Frau Amtul Bashir Saiba statt. Sie war die Tochter von Hazrat Mir Abdul Rahim Saib und Frau Saibzadi Amtul Rashid Begum Saiba. Hazrat Saibzadi Amtul Rashid Begum Saiba war die Tochter von Hazrat Muslim Maud Rizalano, genauso wie die Enkeltochter des verheißen Messias al-Islam. Die Verstorbene war demnach seine al-Islam Urenkelin. Sahib Sadi. Amtul Rashid Saiba war zudem mütterlicherseits Enkelin von Hazrat Hakim Molvi Nuruddin Saib, dem ersten Khalif. Dr. Daud Saib erhielt an der UET University of Engineering and Technology Lahore seinen Abschluss. Danach ging er nach Amerika, wo er sein PhD machte. Hiernach arbeitete er in der Weltbank für 35 Jahre als Senior Development Professional, Senior Software Entwickler. Er war äußerst begabt darin. Er arbeitete in verschiedenen Ländern, besonders in Asien, auf großer Ebene für internationale Entwicklungsprojekte. Er zählte auch zu den ersten Mitgliedern der Jamaat in Amerika. In den 70ern gab er auch Duty, also Dienst im Langar, in der öffentlichen Küche der Gemeinde. Trotz dessen, dass er ein hoher Offizier war. Des Weiteren war er auch einige Jahre als nationaler Sekretär Finanzen in Amerika aktiv. Er arbeitete immer mit großem Eifer und religiöser Leidenschaft. Bei der Erbauung der Moschee Baitur Rahman und besonders bei ihrer Erweiterung war er sehr aktiv. Obwohl er auf einem sehr hohen Posten arbeitete, leistete er die Dienste an der Jamaat mit großer Demut. Er hat auch in China gelebt. Der damalige Murabbi, der dort ausgebildet wurde, schreibt, trotz ungünstiger Zustände versuchte er stets, die Botschaft des Islam zu überbringen, auch in China. Er war Herr eines sehr demütigen Gemüts. Jung und alt begegnete er mit Freude und Freundlichkeit. Er war stets bereit, so viel finanzielle Hilfe zu leisten, wie es ihm möglich war. Gastfreundschaft, eine seiner Besonderheiten, seine Liebe und Sanftmut für Nahestehende und Fremde war unvergleichlich. Möge Allah der Allmächtige den Verstorbenen vergeben und gnädig sein.
Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.